Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich kann es wirklich sagen, ich freue mich, Präsenzgottesdienste zu haben. Wir in Hochstetten haben leider 2 Monate gar keine Präsenzgottesdienste. Und mir ging es ähnlich wie dem Psalmbeter. Ich habe mich riesig gefreut, als wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Auch wenn es natürlich nicht so ist wie immer, dass wir uns gegenseitig, aber ja, dass wir uns nahe kommen, aber wir sehen uns. Und ich denke, Gemeinschaft ist eines der wichtigsten, was wir auch immer wieder brauchen. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft ausgelegt und von daher freue ich mich. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich zwar unter Masken, immer wieder auch neue Leute. Ich komme schon ein paar Jahre jetzt immer mal wieder hier zu euch nach Speyer und es freut mich, wenn ich neue Leute sehe und natürlich auch die alten Gesichter. Aber für die Neue ist natürlich auch wichtig, dass ich mich vorstelle, was für ein Pastor kommt jetzt wieder aus Hochstetten. Wir sind ja in Hochstetten gesegnet mit Pastoren. Also alle, die mal in Rente gegangen sind, die aus Hochstetten oder die in Hochstetten waren, die kommen immer wieder zurück. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber so ist jetzt Armin wieder da. Wir haben unseren ersten Pastor Reinhard wieder da. Und wir haben noch einen eigenen Pastor und noch einen Jugendreferent. Also wir sind gut gesegnet. Ich bin kein Pastor, sondern ich bin von Beruf Verwaltungsbeamter. Ich arbeite auf dem Rathaus, bin 62 Jahre, habe 3 Söhne und 4 Enkel inzwischen. Also nur damit Sie in etwa wissen, wen Sie da vor sich haben. Mein Thema, das ich mir heute gestellt habe, ich habe mich auch, als ich die Mail gekriegt habe und die Anfrage, ob ich mal wieder predigen könnte und zugesagt habe, was kann ich euch mitbringen, was braucht ihr? Das war ein Gebet, ich habe mich schwer getan, dann habe ich mir ein Thema gesetzt und dann habe ich mich noch schwerer getan, das ein bisschen zu strukturieren. Aber ihr werdet es dann später hören. Ich möchte euch auf jeden Fall was mitgeben. Ermutigung, Erbauung und auch ja, kräftigen, dass ein Gottesdienst ja auch was hat, was man für eine Woche dann auch zehren kann bis zu dem nächsten Gottesdienst. Nächstes Bild. Wem gehörst? Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen in einem Dorf groß geworden ist oder auch in der Stadt groß geworden. Aber bei uns ist es so, wenn wir als Kinder oder selbst als Jugendliche unterwegs waren und man ist irgendjemand Älterem begegnet, dann war oftmals die erste Frage, wem gehörst oder wo gehörst du nah? Soll ich es übersetzen? Okay. Aber das war dann immer so, ich habe immer gesagt, ich gehe am Pflaumsfritter. Dann wusste die natürlich schon, dann kam irgendwo so ein Lächeln schon bei den Älteren drum, weil sie wussten, wo ich hingehöre. Meine Frau, die hat immer gesagt, sie gehört am Hirschwertsfritz. Also manches Mal hat man auch so Zusatznamen noch gehört. Wo gehörst du hin? Wem gehörst du? Dieser Gedanke, der hat mich weitergebracht insofern, wo gehörst du hin? Aber wir kommen doch eigentlich, wenn wir dann sagen, wem gehörst du oder wo gehörst du hin, sagen wir doch ganz selten, ich bin ein Sohn Gottes. Oder ich bin eine Tochter Gottes. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mich so für mich, warum sagen wir das nicht so freimütig? Warum stehen wir nicht hin? Wir sagen manchmal, ja, ich bin gläubig, aber so dieses ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Warum sprechen wir das nicht so deutlich aus? Und um der ganzen Sache ein bisschen auf die Spur gehen, habe ich mal nachgeguckt. Und zwar, ihr seid Kinder Gottes. Das ist ganz eigenartig, wie oft das in der Bibel steht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so oft in der Bibel steht. Es ist nur dieser eine Satz, über den ich Rede werde, aber trotzdem, das steht im Zusammenhang mit dem ganzen Text und Pia liest uns mal den ganzen Text mal im Zusammenhang vor. Galater 3, Vers 26, 4 bis 7.
Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.
Ihr seid. Die Ihr seid-Worte stehen im Gegensatz zu dem Ich bin-Worte. Es gibt 7 Ich bin-Worte in der Bibel und die stehen alle im Johannesevangelium. Und das ist so ähnlich wie das Gegenüber zu dem Ich bin, das Ihr seid. Fällt euch spontan jemand was ein, was heißt in der Bibel Ihr seid? Ihr seid das Salz der Erde. Weiß noch jemand was? Ihr seid das Licht der Welt. Da gibt es noch ganz viele. Aber ich will mich heute nur auf das eine beschreiben. Ihr seid, ja, Kinder Gottes. Ihr seid. Ganz wichtig, ich habe es drunter geschrieben. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Und auch der Gegenzug, was mir wichtig war, was sind wir nicht? Wir sind Kinder Gottes, aber wir sind nicht Gottes Berater. Gerade in unserer Zeit, wo so manches drunter und drüber geht, denken wir doch, Gott, hättest du das nicht anders machen? Also ich in deiner Stelle hätte das so und so gemacht. Natürlich können wir, dürfen wir Gott alles sagen, was uns auf dem Herz ist. Und wenn es uns, ja, wenn es uns stinkt, wie wir zurzeit leben und wie wir ja miteinander auch ein Stück weit umgehen müssen, das dürfen wir ihm gerne sagen, aber wir dürfen nicht Gottes Berater sein. Ihr seid Kinder Gottes, aber nicht Gottes Berater. Nächstes Bild. Die Voraussetzung der Kindschaft. Nun, ihr sitzt hier, ihr seid alle Kinder. Und da heißt es jetzt in Galater 3, denn ihr seid alle durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes. Die Grundvoraussetzung, warum wir Kinder Gottes sind, ist ja der Glaube. Der Glaube an Jesus. Vertrauen, Glauben, Zutrauen, das ist die Grundvoraussetzung. Und das bekommen wir alles umsonst. Das hat uns Gott geschenkt. In dem Augenblick, wo wir gesagt haben, ja zu seinem Angebot, ja, dass wir seine Kinder sein können, ja, dass er der Herr unseres Lebens sein, dann sind wir Gottes Kinder. Ich zitiere aus Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also es ist, ja, es steht, wenn wir Kinder Gottes sind, steht im Vordergrund die familiäre Beziehung zu Gott. Die familiäre Beziehung. Das heißt, Kind Gottes ist ein Beziehungsbegriff. Ich wiederhole es nochmal. Kind Gottes heißt, wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Nächster Punkt. Die Bedeutung der Kindschaft. Jeder von Ihnen und von euch, die ihr hier seid, ihr seid alle Kinder. Ihr seid, jeder von euch hat, egal ob Mann, Frau, Kind oder Erwachsener, wir sind alle Kinder von irgendjemand. Und wir haben Eltern. Wie das Verhältnis zu den Eltern ist, sei mal dahingestellt. Aber wir haben alle Eltern. Und manche von uns, die sind auch noch Eltern. Und wie, in welchem Verhältnis wir sind, das war schon am Anfang, wo ich gesagt habe, wem gehörst du? Wem gehörst du? Da drücken wir ja auch aus, welche Beziehung, welchen Hintergrund, was wir alles mitbringen. Und wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, dann ist auch die Frage, wer bietet uns, von wem sind wir Kinder? Wer bietet uns die Kindschaft Gottes an? Ich habe es schon gesagt, die Kindschaft Gottes. Es ist Gott selber, der uns anbietet, sein Kind zu werden und sein Kind zu sein. Es ist nicht irgendjemand, es ist nicht irgendeine Person, sondern es ist Gott selber, der uns seine Kindschaft anbietet. Und das drückt er aus, indem wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater. Ich habe mal nachgeguckt, zu Abba, lieber Vater gibt es genau drei Bibelstellen. Drei Bibelstellen zu Abba, lieber Vater. Markus 14, Vers 26. Da spricht Jesus selber, Abba, Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Als er das sagte, wir sind kurz in der Passionszeit, wir sind kurz vor der Passionszeit, da war Jesus, der ja der direkte Sohn Gottes war, hatte direkt zu seinem Vater so gesprochen, in der Passionszeit. Und ein zweiter Vers in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr nicht abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den Glauben, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Römerbrief. Ich glaube, ich habe es auch hier schon mal an einer Predigt, ein Lied vorgespielt, No Longer Slave. Ich bin nicht mehr Sklave der Angst, denn ich bin ein Kind Gottes. Eines meiner Lieblingslieder. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft. Wir sind nicht geknechtet, sondern wir haben ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Wir dürfen aber, lieber Vater, sagen. Das ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung, die gelebt werden will. Und natürlich noch aus dem Text heute, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott seinen Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Als ich den Text gesehen habe, ich habe das Symbol gleich nebendran gemacht, da kommt ganz deutlich wieder dieser Dreiklang, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in diesen Dreiklang sind wir mit hineingekommen. Es ist schon sehr revolutionär, was hier auch Paulus uns sagt, wenn wir sagen, aber lieber Vater. Dieser ganz persönliche Beziehungsbegriff, Wir müssen uns vorstellen, dass im Judentum der Name, nächstes Bild, der war heilig. Und die Juden sprachen den Namen Gottes nicht aus, so heilig ist er. Die haben nicht ausgesprochen. Sie haben Bezeichnungen für ihn gefunden. So, oder auch andere Namen gefunden. Ja, wo der Charakter rauskommt. Der ewige Adonai, der Herr, Jahwe. So wird es ja in der Bibel immer wieder abgekürzt oder in der Tora abgekürzt. J-H-W-H, Jahwe. Das bedeutet, dass er damals gesagt hat am brennenden Dornbusch, ich werde sein, der ich sein werde. Elohim, das sagt aus, dass Gott über allem steht. El Shaddai, Gott allein genügt. Und jetzt plötzlich in dieses hinein sagt Paulus, wir dürfen sagen, Abba, lieber Vater. Es ist auch schon im Alten Testament gab es, dass man Gott mit Vater angesprochen hat. Aber es ist schon ein gewisses Spannungsfeld, in das wir jetzt hineinkommen, die Heiligkeit Gottes auf der einen Seite und so heilig, dass wir fast seinen Namen nicht aussprechen dürfen und dann diese ganz persönliche Beziehungsbegriff, den wir durch Jesus jetzt haben. Und es ist immer wichtig, wir haben den nicht, weil der Paulus uns das gesagt hat, sondern Jesus selber hat es uns ja gesagt. Die Jünger kamen zu ihm und haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und was hat er dann gesagt? Er lehrte sie, welches Gebet? Das Vater unser. Also hier kommt eine ganz, ganz klare Beziehung von Gott her. Und die Beziehung ist geprägt nicht durch das Einhalten der Gesetze des Alten Testamentes, sondern die ist geprägt durch ein Vertrauen. Ein Vertrauen auf Gott, dass er es gut macht. Ich habe vorhin diesen Vers aus Römer 8 gelesen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft. Also wir sind nicht geknechtet unter der Sünde zum einen, aber auch nicht geknechtet unter dem Gesetz, sondern wir haben das Vertrauen, wir haben eine Beziehung und diese Beziehung, die soll gelebt werden. Und wir drücken diese Beziehung aus, indem wir sagen, aber lieber Vater. Also Paulus stellt da wirklich die Gemeinde damals in Galatien ja von neuen Herausforderungen. Und die haben das auch umgesetzt, indem sie immer wieder auch Abba gesagt hat. Abba kommt aus dem Aramäischen, so viel ich weiß, und heißt so ein bisschen was wie Papa. Viele beten auch so, dass sie Gott als Papa ansprechen oder als Vati. Es muss von Herzen kommen, dieses Gebet. Und Paulus stellt, und das finde ich irgendwie auch noch spannend in Vers 10, es ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Wir sind nicht alle gleich. Wir sind nicht alle gleich, aber nicht gleichartig, sondern gleichwertig. Gott hat uns alle als Individuum geschaffen, alle auf Beziehung zu ihm. Und deshalb, als ich diesen Satz niederschrieb, ist mir heute Morgen nochmal so was gekommen. Ich habe 3 Söhne, die sind nicht alle gleich. Sie sind nicht alle gleichartig, aber sie sind mir alle gleichwertig. Und deshalb sind wir vor Gott alle gleichwertig. Jeder von uns ist anders. Und es wird auch gesagt, jeder von uns hat auch andere Aufgaben. aber wir sind vor Gott alle gleichwertig. Und wenn wir von Gott reden, wenn wir von Gott, dem Vater, reden, dann müssen wir automatisch auf das Vaterbild Gottes kommen. Und wenn wir auf das Vaterbild Gottes kommen, dann ist natürlich ganz klar, welches Bild uns da einfällt. Es gibt drei Überschriften zu diesen Bildern. Das erste ist das bekannteste. Das heißt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die zweite Überschrift lautet, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und die dritte Überschrift heißt, das Gleichnis vom liebenden Vater. Und das möchte ich jetzt hier ja einfach herausstellen. Auch wenn wir beten, haben wir vorhin gesagt, im Vater unser. Und dann kommt das nächste bekannteste Gebet, ist das Glaubensbekenntnis. Und wie fangen wir an? Ich glaube an Gott, den Vater. Und da, ja, da habe ich einfach dieses lebendige Bild vor Augen. Das Thema Eltern und Vater ist ein sehr schwieriges Thema und sicherlich jetzt hier mit zwei Sätzen nicht abzuhandeln. Weil wenn wir von Vatern oder wenn wir von Eltern reden, hat sofort jeder sein Bild, wie sein Vater ihn geprägt hat. Und dieses Bild ist nicht unbedingt immer positiv besetzt. Ich war 16 Jahre lang im Strafvollzug, bevor dass ich versetzt wurde, oder mich versetzen lassen in die Kommune. Da war ich im Strafvollzug. Und ich komme immer ab und zu noch rein in die Vollzugsanstalt, im Bruchsal, auch zum Predigen. Und da hat mir ein Seelsorger gesagt, Karl-Heinz, du kannst über alles reden, bloß nicht über Gott, den Vater. Das ist ein Tabuthema. Weil ganz viele haben ein negatives Vaterbild. Und wie schafft man das, das negative Vaterbild sich umzugestalten zu Gott, den liebenden Vater? Wie gesagt, es ist ein Thema, das sicherlich jetzt hier nicht mit zwei Sätzen abgehandelt werden kann. Aber ich weiß nicht, wie ihr, wenn es heißt, um das Vaterbild geht, wie ihr damit umgeht. Es gibt den göttlichen Vater und es gibt den leiblichen Vater. Manche haben keine Väter. Ein Bekannter von mir sagt, mein Erzeuger, der nimmt dieses Wort Vater gar nicht mehr in den Mund. Und da ist vieles auch krank und da muss vieles auch erst heilen. Und da möchte ich jedem Mut machen, der da ein negatives Bild hat, sich auf den Weg zu machen, dass wir lernen, von Gott, dem liebenden Vater, zu reden. Nun, als Kinder ist die Frage, welche Erwartungen habe ich an meine Eltern? Was sind meine Erwartungen an meine Eltern? Einmal Schutz, einmal umfassende Versorgung, Erziehung und Liebe. Es ist interessant, je nachdem, wie wir geprägt sind oder wie wir erzogen worden sind, hat der eine mehr Eltern der Liebe gehabt, der andere mehr Eltern der Erziehung und der andere der Versorgung. Also es ist trotzdem immer spannend, wenn ich hier vorne rede, dann habe ich mein Vaterbild oder mein Elternbild vor Augen. Aber jeder hat es anderes. Aber deshalb, wir haben trotzdem eine gewisse Erwartung an den Vater, an die Mutter, an die Eltern. Und deshalb die Frage, wenn wir nun Söhne und Tochter unseres himmlischen Vaters sind, was können wir von ihm erwarten? Was bringt's diese Gotteskindschaft? Bringt mir das was? Eigentlich sehr profitabel gefragt, oder? Fast herausfordernd. Und trotzdem habe ich diese Frage mal so gestellt. was bedeutet mir oder was bringt mir dann diese Gotteskindschaft? Mir hat dieses Bild gut gefallen. Der Blick nach oben. Der Blick nach oben. Und das ist für mich so das Kernstück. Die Beziehung. Wir dürfen eine Beziehung zu Gott haben. In welcher Religion können wir das haben? Eine persönliche Beziehung zu Gott. Das gibt's nur durch Jesus Christus. Nächstes. Gott sorgt für seine Kinder. Elke, das letzte Mal, als ich hier stand, da habe ich Psalm 23 gehabt. Und nicht nur, aber auch nur einen Vers. Aber der Psalm 23 drückt ja das aus, Gott sorgt für uns. Wir haben einen guten Hirten. Und das ist das, was ich auch mitgeben will. Auch in unserer schwierigen Zeit, Gott sorgt für uns. Wir dürfen ihm vertrauen. Das nächste. Eine himmlische Zukunft, ein Erbe. Es ist doch getrost, dass wir wissen, wohin wir gehen, oder? Wir haben ein Anrecht auf den Himmel. Ich habe es ist noch nicht so lange her, eine Begegnung gehabt. Und zwar meine Kollegin, die direkt im Zimmer mit mir zusammen, also meine unmittelbare Stellvertreterin, ist ganz plötzlich an Krebs erkrankt. Also wir konnten keine Übergabe machen. Sie ist von jetzt auf nachher in den Krankenstand gegangen und hat die Diagnose Krebs im Endstadium gekriegt. Hat uns, Alter 55, hat uns alle sehr, sehr umgetrieben. Auch im Geschäft und ich hatte ganz viele Gespräche, die Kollegen fragen immer und wir haben eine gute Beziehung und von daher fragen sie immer auch, wie es ihr geht und. Und da kam eine Kollegin und sie hat mich dann gefragt, Karl-Heinz, glaubt deine Kollegin an Gott, weil das macht's einfacher. Über diesen Satz, das macht es einfacher, bin ich hängen geblieben. Und das ist mir jetzt nochmal wichtig geworden, auch in diesem Zusammenhang. Wir haben ein Erbe und wir haben eine Zukunft. Wir haben ein himmlisches Erbe und eine himmlische Zukunft. Und selbst wenn wir tief durchgehen müssen hier auf dieser Welt, dann haben wir was und das macht es uns leichter. Und das kann uns niemand anders nehmen. Einer hat geschrieben, ja, Kindschaft als Rechtsbegriff. Wir haben ein Recht auf den Himmel. Wir haben einen Anspruch. Wahnsinn, oder? Also es hat mir vieles gesagt. Nächstes Bild, was haben wir? Die Eltern erziehen ihre Kinder. Erziehung, ganz schwieriges Thema. Ich war gestern, dieses Thema Erziehung ist jedes Frühjahr für mich dasselbe. Ich war gestern noch auf dem Baum gesessen und habe Bäume geschnitten. Und da geht man das immer wieder so, weil ich und ihr seid die ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und er reinigt jede Frucht und so. Das kommt mir jedes Jahr wieder, weil wenn ich da vor so einem Baum stehe und sage, so, was schneide ich jetzt alles ab? Mache ich einen Erziehungsschnitt? Was für einen Schnitt mache ich jetzt da? Und es ist dann immer für mich Wahnsinn, was hinterher alles auf dem Boden liegt und was nach oben ist. Aber es ist notwendig, dass man das sowas macht. Also wenn ein Baum keinen Schnitt kriegt, dann gibt es auf die Dauer keine Frucht mehr oder wenig oder kleines oder sonst was. Und da denke ich immer, es ist jedes Jahr für mich dasselbe. Was würde Gott bei mir alles wegschneiden oder was müsste er alles, damit ich gute Frucht bringe? Also das ist diese Erziehung, und da bin ich, also wenn Gott da so radikal an mir erziehen würde, also ich wüsste gar nicht, wie ich das vertragen würde. Aber trotzdem, er ist Gott und er erzieht uns und er will uns auch erziehen und ich will mich auch erziehen lassen. Also von daher, dieses Bild, Ein Leben langes Lernen, glaube ich, ist schöner wie Erziehungsschnitt. Schnitt tut immer weh. Aber ein Leben langes Lernen. Großvater hat immer gesagt, wärst alt wie eine Kuh, du lernst immer noch dazu. Also auch wir sind immer noch permanent am Lernen. Nächstes Bild. Sag ich nicht viel Sicherheit und Geborgenheit. Was gibt uns Sicherheit? In unserer jetzigen Corona-Zeit, was gibt dir Sicherheit? Mach dir Gedanken. Es gibt nur eine Sicherheit, dass wir bei Gott sind. Nächstes Bild. Auch ein uraltes Bild. Geschwister. Ganz früher hat man noch in den christlichen Kreisen immer noch von Brüdern und Schwestern gesprochen, oder? Der Bruder August und Schwester Johanna. Genau. Das war, wir sind reich beschenkt mit einer Gemeinde. Wir haben Brüder und Schwestern. Wir haben Geschwister. Wir sind nicht alleine. Nächstes Bild. Und damit das Letzte, was wir haben. Wir sind Abrahams Erben. Da ist es auch dieses Bild, ihr seid, kommt es auch wieder drin vor. Wir sind eingepfropft in den Olivenbaum, in den Ölbaum Abrahams. Wir sind Teil der Geschichte Israels. Wir sind Teil von dieser uralten Geschichte. Wir sind Teil von ihm. Ich möchte zum Schluss kommen. Eigentlich wollte ich die Predigt ganz anders anfangen, weil es heißt immer Zuspruch und Anspruch. Das ist für mich so ein Grundsatz, der sich bei mir durch die Bibel immer zieht. Zuspruch und Anspruch. Egal, welche Predigt, die ich auch immer wieder schreibe, finde ich dieses wieder. Zuspruch und Anspruch. Gott spricht uns zu, ihr seid meine Kinder. Aber Gott hat auch einen Anspruch an uns. Das kommt immer wieder vor. Wie lautet die Jahreslosung? Übt Barmherzigkeit, so wie euer Vater barmherzig ist. Also auch hier der Zuspruch, Gott ist barmherzig, aber der Anspruch Gottes, wir sollen auch immer wieder barmherzig sein. Früchte des Geistes, Liebe, Gott ist Liebe, deshalb sollen wir lieben. Gott ist treu, deshalb sollen wir treu sein. Das zieht sich immer wieder durch. Und das kommt auch vor, immer wieder, und da habe ich euch mal 3 Bibelverse mitgebracht. Ich werde sie nicht lesen, der Zeit wegen. Aber da heißt es immer wieder, weil ihr meine Kinder seid, seid ihr das Licht der Welt. Oder dann habt ihr eure Brüder lieb. Oder daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, weil wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also Gott hat auch einen ganz konkreten Anspruch. Und das ist das, was ich dann jetzt mit dem letzten Bild jetzt noch einmal euch mitgeben will. Ich habe mir überlegt, über was soll ich predigen ganz am Anfang? Zuspruch oder Anspruch? Muss gestehen, ich predige lieber über den Anspruch und seltener über den Zuspruch. Aber jetzt in unserer Zeit ist mir das wichtig geworden, dass wir Gottes Zuspruch für uns ganz persönlich in diesen schwierigen Tagen auch haben, dass wir einfach uns fragen, was haben wir an Gott? Was können wir von ihm, ja, von dieser Kindschaft heraus mitnehmen? Wem gehörst du? Wem gehörst? Und deshalb brauche ich nicht über den Anspruch sprechen. Weil, wem ich gehöre, dem gehorche ich. Und das ist Gehorsam. Und trotzdem möchte ich uns immer wieder Mut machen, es zu sagen, Wir sind Gottes Kinder. Und wenn wir gefragt werden, dass wir nicht nur sagen, wir glauben an Gott, sondern ich bin ein Gotteskind. Und das können wir auch mit Stolz sagen. Ich habe mich gefragt, warum wir das so wenig mit Stolz sagen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, dass es uns schwer fällt, das manchmal zu sagen. Und schwer fällt auch, die Freude auszudrücken. Die Freude, die eigentlich doch in unserem Herz sein sollte. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und vielleicht so ein ganz kleiner Tipp, und damit möchte ich dann schließen. Wenn es uns gar nicht dran ist, uns zu freuen, und wenn es uns gar nicht dran ist, dran zu glauben, dann hört Lieder, hört Lobpreislieder. Und das Schöne ist, wenn wir diese Lobpreislieder hören und sie, ja, wenn wir sie aufnehmen, dann haben wir beides: Zuspruch für unsere Seele und Anspruch, weil Gott gesagt hat, wir sollen ihn auch loben. Das erwartet er auch von uns. Also wenn wir Lobpreis machen, so wie es schön heißt, oder wenn wir Lobpreislieder hören, dann haben wir beides: Zuspruch und Anspruch. Und deshalb wünsche ich euch viel Kraft für die kommende Woche.